Er hat unsere Leiden auf sich genommen. Unter diesem Motto aus Matthäus 8, Vers 17 steht die heutige Spiritualitätssendung. Hören Sie nun Betrachtungen zum Turiner Grabtuch von Johannes, Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus Bad Driburg.
Grüß Gott, liebe Hörer. Wir sind mitten in der Karwoche und wir nähern uns dem großen Geheimnis des Leidens, der Passion unseres Herrn und der Auferstehung, der tiefsten Heilsgeheimnisse unseres Glaubens und unseres christlichen Lebens. Sicherlich haben Sie auch alle viel Ostervorbereitung vor sich, aber ich hoffe, vielleicht hat der ein oder andere dennoch Zeit, sich ein bisschen zu vertiefen in die Geheimnisse der Liebe Christi zu uns und seinem Erlösungswerk. Wir wollen uns jetzt in dieser Stunde ein wenig Zeit nehmen, um durch verschiedene Gedanken uns zu verinnerlichen, wie sehr er wirklich sein Leben für uns gegeben hat. Und dies anhand auch verschiedener Erkenntnisse aus dem Turiner Grabtuch. Viele von Ihnen haben sicherlich schon gehört von diesem wunderbaren Zeugnis, das wir haben. Es geht aber in dieser Sendung nicht um einen wissenschaftlichen Bericht oder eine Diskussion über die Echtheit dieses Tuches, sondern wir wollen vielmehr das Grabtuch betrachten als eine Art Kommentar zum Evangelium. Denn viele Erkenntnisse daraus, des Turiner Grabtuches, untermauern einfach auch die Darstellung in den Evangelien. Dieser Kommentar oder diese Interpretation soll uns also helfen, das Ausmaß des Leidens Christi tiefer zu verstehen. Und auf diese Weise kann unsere Dankbarkeit und innere Haltung der Anbetung und Ehre dem gegenüber wachsen, der sich aus Liebe hingegeben hat, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Ich möchte mit Ihnen drei Abschnitte betrachten, die durch deren Darstellung oder ja, das Zeugnis des Turiner Grabtuches kann besonders in drei Abschnitten ist prägend. Das ist die Geißelung, die Kreuzigung und auch verschiedene Erkenntnisse bezüglich der Grablegung. Hören wir einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Matthäus in seiner Beschreibung der Passion hat noch verschiedene andere Details. Er schreibt: Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Trotz vieler historischer Belege konnte sich lange Zeit niemand genau vorstellen, wie schrecklich die Todesart der Kreuzigung war, bis es möglich wurde, den Abdruck des Turiner Grabtuch zu fotografieren und wissenschaftlich zu untersuchen. Und auf diesem Tuch sind, ja, wie verschiedene Stigmata wirklich die Wunden Jesu zu sehen, die Wunden eines Menschen, der die Geißelung und auch die Kreuzigung erlitten hat. So sieht man auf diesem Tuch verschiedene kleine, rundliche Male in der Größe von Haselnüssen. Es sah so aus, als hätten sie sich auf der Haut der Arme, des Brustkorbs, der Beine, der Seiten, des Rückens wie ein entstellender Ausschlag ausgebreitet. Und diese Male, die auch Blut und Serum enthielten, hatten sich also auf dem Leinen des Turiner Grabtuchs abgedrückt. Es wurde klar, dass das die Wunden und Verletzungen einer furchtbaren Geißelung waren. Erst 1976, durch verschiedene andere technische Mittel, die man zur Verfügung hatte, wie das Elektronenmikroskop, wie ultraviolettes Licht, konnte man die Wunden tiefer betrachten. Und man sah, dass es wirklich Male waren mit rundlichen Wunden, von denen zwei jeweils durch eine querlaufende Quetschung miteinander verbunden waren. Nun machte man sich weiter Gedanken über diese Art, über diese Form auch der Merkmale dieser Wunden. Zunächst unter Fluoreszenzlicht sah man eine bläuliche und fahle Farbe, eine typische Farbe, die nur Blut hervorruft. So wurde deutlich, dass es sich eigentlich nicht um eine Fälschung handeln kann durch verschiedene Farbreste, sondern dass es tatsächlich menschliches Blut war, das mit diesen Wunden oder aus diesen Wunden hervorging. Es waren Risswunden, ungefähr mit 12 mm Durchmesser, jeweils ein kleiner Steg zwischen zwei haselnussgroßen Eindrücken. Ein kleiner Steg von wenigen Zentimetern Länge. Diese beiden rundlichen Körper hatten also tiefe und klar abgegrenzte Male hinterlassen, da sie die Haut zerrissen hatten. Der Steg hingegen war eine oberflächliche Quetschung, die mit dem normalen Auge kaum sichtbar war, erst unter dem Mikroskop. Sie war dennoch so stark gewesen, dass sich auch hier blutvermischtes Serum austrat, das sich im Gewebe abgelagert hatte. Es war klar, dass es eine Unzahl dieser Wunden gab. Ungefähr 100, mindestens 100 Schläge hatte dieser menschliche Leib erlitten. Die Wunden sind über den ganzen Körper verteilt. Die Schläge wurden von erfahrener Hand ausgeführt, mit einer erschreckenden Konsequenz. Keine empfindliche Stelle wurde ausgespart. Die Folterer müssen im Kreis um das nackte Opfer herumgestanden sein, das vermutlich mit zusammengebundenen Händen an der Decke oder woanders angekettet war und so völlig den Schlägen ausgeliefert war. Man kann durch das Turiner Grabtuch sogar einen Aufschlagwinkel erkennen, dieser kleinen metallenen Stege und der Bleikugeln. Sie weisen auf zwei Folterknechte hin, die aufeinander abgestimmt agierten und als Waffe das bei der römischen Geißelung übliche Flagrum taxillatum in der Hand hielten. Auf diesem Grabtuch finden die deutlichsten Abdrücke finden sich an den Schultern, den Rücken und den Hüften, da wo das Gewebe des Tuches den Körper berührte und eine Qual dokumentiert, die kaum zu überleben war. Was ist der historische Befund? Oder fragen wir noch einmal, was ist dieses Flagrum, dieses Mordinstrument der Geißelung? Der Kreuzigung ging oft eine Geißelung voraus und alleine die endete in vielen Fällen schon tödlich. Sie war die römische Folter schlechthin. Sie wurde nicht bei römischen Bürgern angewandt, das war verboten. Und ihre Dauer und Heftigkeiten hatten anders als im jüdischen Gesetz, dieses sah höchstens 39 Schläge vor, keine Grenzen außer dem Willen des Richters. Es gab Folterer, die gewisse Techniken erlernt haben, um diese Geißelung auch auszuführen. Es gab die Auspeitschung durch Rutenbündel aus biegsamen Holz, Eschen, Weiden oder Birken mit einem roten elastischen Band verbunden, wie mit einer Axt. Und es gab diese Geißelung durch ein sogenanntes Flagrum taxillatum. Hier wurden an den Bündeln eiserne oder bleiernde zur Beschwerung der Stricke bleiernde oder metallende Gegenstände angebracht, wie kleine Hanteln, teilweise auch Knochenstücke mit verschiedenen Formen oder auch mit Widerhaken zum Beispiel. Es war wie so ein Prozess der Erfindung, ja, immer schmerzhaftere Methoden sich auszudenken. Die Geißelung war eine öffentliche Veranstaltung. Und oft nach solchen andauernden und heftigen Misshandlungen durch den Schock, den enormen Blutverlust, auch die Wahrscheinlichkeit innerer Verletzung, starben die Verurteilten oft vor Ort oder später. Hierzu ist auch zu sagen, dass durch die starken, großen und zahlreichen Wunden natürlich der Leib auch offen stand für verschiedene Infektionen. Das Auspeitschen selbst war schon eine schändliche Strafe. Aber das Auspeitschen mit dieser speziellen Geißel, mit diesen Widerhaken oder diesen bleiernen Beschwerungen endete oft eben tödlich. Solide Griffe hielten also zwei oder drei Kordeln oder Lederriemen zusammen, am Ende mit Bleibeschwert. Es konnten auch Kettenglieder sein. Und sie wurden an Feinden oder Aufständischen vollzogen. Und wir glauben an die Tradition, wenn dieserjenige, der im Grabtuch auch abgebildet ist, Jesus von Nazareth ist, dann wird hieraus deutlich, für wen er gehalten wurde, für einen Aufständischen, für einen Feind. In dem Prozess an jenem Freitag im April wählte Pontius Pilatus unter den vielen Möglichkeiten, die das Gesetz ihm offen ließ, diese schwerste Geißelung, die bekannt war, die praktiziert wurde. Wir können auch fragen, wer war denn eigentlich dieser Pilatus, der auch in den Evangelien benannt wird? Einige Historiker des letzten Jahrhunderts waren der Ansicht, dass die Dokumente aus der Antike eigentlich nur eine fiktive Person beschreiben. Erst durch verschiedene Zeugen wie Josephus Flavius und auch Philon von Alexandrien war man sich sicher, dass es hier doch eine historische Persönlichkeit gemeint wurde. Außerdem wurde 1961 das Problem durch die Archäologie gelöst, denn man fand in Caesarea eine römische Inschrift mit den Namen und Regierungsdaten des Prokurators Pontius Pilatus. Hier wurde also deutlich, dass die schriftlichen Zeugnisse, die von ihm vorhanden waren, ernst zu nehmen seien. Und Philon von Alexandrien beschreibt Pontius Pilatus in folgender Weise: unangenehm im Umgang, formalistisch und stur, launisch, tyrannisch, grausam und von äußerster Härte gegen die Schwächeren, provokativ und wenig geneigt, auf den Rat anderer Leute zu hören, besonders wenn diese Ratschläge vernünftig waren. Außerdem schien er sehr korrumpierbar mit Geld. Pontius Pilatus hatte viele Male bewusst seine jüdischen Untertanen, deren Kultur, Sitten und Glauben er verachtete, provoziert. Vielleicht suchte er auch Vorwände für eine gewaltsame Unterdrückung. Er verwendete die Tempelgelder zu staatlichen Zwecken. Er ließ eine Gruppe von galiläischen Pilgern vor dem Opferaltar niedermetzeln. Und er stellte innerhalb der heiligen Mauern Jerusalems die kaiserlichen Feldzeichen aus. Für die Juden eine Blasphemie. Die Juden, die dagegen protestierten, setzte er gefangen und zog diese Zeichen der römischen Herrschaft nur zurück, wenn diese freiwillig den Nacken der Axt darboten. Schließlich prägte Pilatus auch gotteslästerlich empfundene Münzen mit Symbolen heidnischer Mysterien, welche auch nur zu berühren für die gesetzestreuen Juden eine religiöse Unreinheit bedeuteten. Seine Karriere verdankte Pontius Pilatus dem allmächtigen Aelius Saianus, dem Prätorianerpräfekten. Dieser betrieb eine repressive Politik in den Provinzen, und da Pontius Pilatus sie sehr befolgte, wurde er von ihm gefördert. Trotzdem waren seine eigenen Machtbefugnisse eingeschränkt, also die von Pontius Pilatus, und nicht eindeutig. Vielleicht belastete ihn auch die dunkle Vergangenheit seiner Familie. denn er stammte aus einer Familie des südlichen Samniterlandes, aus dem ritterlichen Kleinadel mit unbedeutenden Gütern und einem vorbelasteten Namen. Pilatus bedeutete vielleicht auch, also dieser Beiname von Pilum hergeleitet, getroffen oder durchbohrt von einem Speer. Eventuell ist es ein Beiname eines Vorfahren, der diesen Namen durch die Tat im Krieg erworben hatte. Seine Karriere endete schlimm nach einem der üblichen Willkürakte. Im Lukasevangelium hören wir auch von einem Opfer im Tempel, während dessen Galiläer ermordet wurden. Pilatus sah eine gefährliche und beständige Verbindung zwischen den Äußerungen des jüdischen religiösen Lebens und der Auflehnung gegen Rom. Aus religiösen Gründen, aber sicherlich mit einer dahinterstehenden politischen Absicht, hatte sich eine Gruppe von Samaritern auf dem heiligen Berg Garisim versammelt, wo sich laut einem ihrer Propheten die heiligen Gefäße des Mose befinden sollten. Pilatus ließ diese von seinen Soldaten angreifen und befahl, sie zu töten. Es wurden ca. 6.000 Tote gezählt. Die restlichen wurden gefangen genommen und als Sklaven verkauft. Aber mit den Anführern hatte Pilatus kein Mitleid und ließ sie alle hinrichten. Pilatus wurde später abgesetzt und nach Rom geschickt, um sich selbst vor Tiberius zu verantworten, was sein politisches Ende bedeutete. Pilatus selbst eine berühmt-berüchtigte Persönlichkeit, aber nur eigentlich aufgrund des Prozesses gegen Christus. Ein ungerechtes und verworrenes Urteil hatte er erlassen, verschwand aus der Geschichte. Eine Überlieferung berichtet, dass er im Jahr 59 sich selbst umgebracht hat. Kommen wir noch einmal weiter auf die Geißelung zu sprechen. Im Johannesevangelium, aber auch bei den Synoptikern, gibt es eine besondere Betonung: Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Das ist ganz untypisch gewesen und es ist einzigartig auch in der historischen Überlieferung. Bei niemand anderen, bei keiner anderen Person wurde dieser Kranz aus Dornen angewendet, diese zusätzliche Folter und Schmach. Wie ist das zu verstehen? Hier hilft uns auch das Turiner Grabtuch als Zeugnis weiter. Auf Stirn und Schläfen kann man auf dem Turiner Grabtuch ungefähr 13 Blutgerinnsel verschiedener Größe zählen. Sie gehen zurück auf unterschiedliche Perforationen der Haut. Das Blut war daraus unregelmäßig geflossen, manchmal nur einige Tropfen, manchmal ein größerer Blutstrom, der die Haare beschmutzt hatte. Manchmal hatte es sich gesammelt und ein langes Rinnsal gebildet. Insgesamt konnte man auf Stirn, Schläfen und Hinterkopf in einer ungewöhnlichen Anordnung ungefähr 30 Wunden zählen. Rodante, einer der Wissenschaftler, legte die Abdrücke des Gesichts von Fotografien über anatomische Tafeln, welche den Verlauf der Blutgefäße darstellen. Die Blutgerinnsel auf der Stirn, welche den stärksten Blutverlust andeuteten, entsprachen der Stirnblutader. Das Blut floss dementsprechend kontinuierlich und flüssig. Andere Gerinnsel auf dem frontalen Schläfenarterie wiesen Schichten aus von unterschiedlichen Phasen. Es wurden sogar Laborversuche gemacht, weil man sich nicht genau erklären konnte, in welcher Weise das Blut aus den Wunden der Stirn floss. Aber der Laborversuch zeigte ähnliche Spuren. Wenn man hier eine zähe Flüssigkeit auf die Stirn gießt und willkürlich diesen Muskel, den Stirnmuskel, kontrahiert, wie jemand, der versucht, den Kopf aus einer beklemmenden Umklammerung zu befreien, tiefe Falten, aus denen die Flüssigkeit herausläuft, sich ausbreitet und einen Abdruck hinterlässt, der jenem auf dem Grabtuch sehr ähnlich ist. Wir sehen, dass neben der Geißelung dies eine ungeheure Schmach und Schmerz, ein tiefes körperliches Leiden bedeutete für denjenigen, der dies erlitt. Aber wir hören auch im Matthäusevangelium, dass ihm ein Stock gegeben wurde und auf den Kopf geschlagen wurde, dass mit ihm Spott getrieben wurde. Also es war eine bewusste, auch psychische Provokation und Verspottung. Gütiger Vater, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seelen ein.
Hier ist die Reihe Spiritualität bei Radio Horeb. Er hat unsere Leiden auf sich genommen. Unter diesem Zitat aus Matthäus 8, Vers 17 hören Sie heute Betrachtungen zum Turiner Grabtuch von Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen.
Wenn wir uns schon die großen Qualen der Geißelung schwer vorstellen können, dann noch umso viel weniger, was es wirklich bedeutete, gekreuzigt zu werden. Johannes schreibt, sie aber schrien, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus, er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Auch hier helfen uns die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas noch ein detaillierteres Bild zu bekommen. So schreibt Lukas, als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage, da wird man sagen, wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Die Kreuzigung war die typischste, aber auch die gefürchteteste Hinrichtungsart der Römer. Zur Zeit Jesu wurde diese Todesart schon über zwei Jahrhunderte praktiziert und mit den Jahren immer weiter ausgefeilt, was sie an Grausamkeit und Schrecken bieten konnte. Das Urteil, das Gerichtsurteil, in seinem Wortlaut allein war schon unheildrohend. Ibis in crucem. Ibis, das heißt, du wirst gehen. Nicht etwa, man wird dich bringen. Nein, gehen wirst du. Und dieser Weg, dieser Gang, war nicht einfach eine zurückzulegende Strecke, sondern die erste verheerende Phase der Hinrichtung. Er musste den Kreuzesbalken durch die Stadt tragen, wie es andere Historiker in Schriften gefunden haben, und dann werdet ihr ihn ans Kreuz nageln. Also das Urteil übergab den Verurteilten buchstäblich in die Hände der Henker. Und von diesem Augenblick an gab es keinen rechtlichen Schutz und keine Menschlichkeit mehr. Physis und Psyche des Angeklagten wurden in einer Reihe von gewaltsamen Aktionen, die in langen Jahren erprobt worden war, systematisch zerstört. Man riss dem Verurteilten alle Kleider vom Leib, Und nur in einem Umfeld, das der völligen Nacktheit so negativ gegenüberstand wie das jüdische, ließ man ihm ein paar Fetzen, während der Rest des Körpers den Hieben ausgesetzt war. Interessant haben wir vorhin gehört, dass bei der Geißelung der Mantel von Jesus wieder ausgezogen wurde und ihm seine Kleider angezogen wurden. Historiker haben dies auf dem Turiner Grabtuch sehen können. Denn verschiedene Wunden, zum Beispiel am Rücken, dort wo der Kreuzesbalken auf ihm lastete, waren die Wunden viel schwacher zu sehen. Es war so, dass durch die Kleider, die Jesus trug, die Wunden, dass der Abdruck der Wunden abgeschwächt wurde. Vermutlich war es sogar eine zusätzliche Methode, um den Verurteilten bei Kräften zu lassen, damit er durch Verlust des Schweißes und des Blutes nicht schon auf seinem Weg zur Hinrichtungsstätte zugrunde ging. Also hier gab es eine Art Ausnahme. Normalerweise ging der zur Kreuzigung geführte oder geschobene, er ging nackt oder fast nackt zur Kreuzigungsstelle. Hier hat Jesus seine Kleider behalten, aber nicht sozusagen, um ihm einen Schutz zu bieten, sondern eigentlich nur, um sein Leiden zu verlängern. Der Verurteilte trug nicht das ganze Kreuz auf der Schulter. Nur der senkrechte Kreuzesbalken wartete dort schon an der Kreuzigungsstelle. Der Verurteilte trug den horizontalen Kreuzesbalken, aber auf eine schreckliche Art und Weise. Diejenigen, die den Verurteilten festhielten, streckten ihm die Arme aus und fesselten ihn an den Kreuzesbalken, an den Oberarm und nahe der Brust. Dieser Balken an den Schultern gebunden und auf ihn lastend zwang den Körper in eine zerreißende Spannung und ließ ihn vor allen Dingen schutzlos hinfallen. Wenn es mehrere Verurteilte waren, und dies hören wir aus den Evangelien, dass noch zwei andere mit verurteilt wurden, dann band man sie oft zu einem spektakulären Effekt zusammen. Es war sozusagen eine Art Zug der Gekreuzigten, der Verurteilten. Jeder von ihnen trug seinen Balken und die Verbrecher wurden miteinander verbunden, vom Fußgelenk des einen zum Hals des anderen. Wenn der erste fiel, fielen oft die anderen hinterher. So schleppten sie sich ruckweise vorwärts, stolpernd und fallend. So gab es sogar in der römischen Sprache zwei neue Wörter, die geschaffen wurden für diese Art der Kreuzigung oder dessen, was das Volk dabei erlebte. Man sprach von einem Cruciarius, der ans Kreuz geht, oder von einem Patibulatus, einem, der den Kreuzesbalken trägt oder der mit dem Marterholz beladen ist. Die Gerichtsmediziner, die das Turiner Grabtuch untersucht haben, fanden all diese Erkenntnisse wieder. Der Abdruck der Rückseite des Körpers auf dem Grabtuch zeigte deutlich, dass auf den Schulterblättern die runden Spuren der Geißelung abgeflachter und breiter waren, als ob sie von einem Gewicht zusammengepresst worden wären. 80 Jahre später, nach den ersten Erkenntnissen, wurde dies untermauert durch Hilfe von fluoreszierendem Licht. Zwei großflächige Stellen wurden sichtbar, genau dort, wo der Kreuzesbalken an die ausgebreiteten Arme gebunden war und sich auf den Rücken presste. Die Wunden waren nicht von der Reibung des Holzes aufgerissen, so als wären sie durch etwas geschützt gewesen. Wir lesen in Matthäus und Markus, dass man dem Verurteilten, den man an jenem Freitag im April in Jerusalem das Kreuz auf die Schultern gebunden hat, der geschunden war, dass man ihm ausnahmsweise sein Gewand wieder angezogen hat. Die Erfahrung der Henker zeigte, dass der Blutverlust und die Entwässerung des Körpers so gebremst werden konnte und dem Verurteilten ein Restkraft verblieb, um das zu ertragen, was noch auf ihn zukommen sollte. Die beiden Blutflecken auf den Schultern des Abdrucks des Turiner Grabtuchs bestätigen, dass eine Schicht, wahrscheinlich die ohne Naht, von Hand gearbeitete Wolltunika die Rauheit des Holzes dämpfte und so den einzigen undeutlichen oder schmutzigen Wundabdruck auf dem Grabtuch hervorrief. Es wurden verschiedene andere ganz prägnante Wunden auch auf dem Grabtuch sichtbar. Hören wir noch aus dem Markus-Evangelium. Sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an, der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Viel hing für den Todeskampf des Verurteilten davon ab, auf welche Art und Weise er gekreuzigt wurde. Man sah auf dem Turiner Grabtuch eine große Wunde. Diese wurde erst deutlich, nachdem man die Rückseite des Grabtuches anschauen konnte. Aufgrund verschiedener Umstände über die Jahrhunderte, durch verschiedene Brände, wo das Grabtuch ausgebessert wurde, wo verschiedene Teile zusätzlich zum Schutz eingenäht wurde, waren manche Stellen nicht sichtbar. 1978 sollte nun eine verborgene Seite des Grabtuchs erkundet werden, die Rückseite, welche die Klarissen von Chambéry fest auf eine Unterlage aufgenäht hatten. Hier konnte man nun zum ersten Mal den großen Blutfleck am linken Handgelenk anleuchten und fotografieren. Hier hatte das Blut das Tuch zwar nicht völlig durchtränkt, machte es aber fast lichtundurchlässig. An einem Punkt hatte sich mehr Blut angesammelt. Das war bisher unbekannt gewesen, und zwar an der Stelle der Wunde selbst. Es war eine viereckige Wunde mit einer Seitenlänge von circa 1 Zentimeter, eine offene Wunde. Das Gewebe war ohne Elastizität, die Wunde eines Leichnams. Zum ersten Mal in der Geschichte sah man hier die Wunde, die ein Nagel im Fleisch verursacht. Die Wunde am Handgelenk eines Menschen, den man ans Kreuz genagelt hatte. Und die Wunde wurde zugefügt zu der Zeit, als diese gnadenlose Hinrichtung übliche Praxis war. Eine Frage ergab sich aus der Schwierigkeit der Überlieferung und der kirchlichen Kunst. Hier sehen wir oft Darstellungen, wo Christus an der Handfläche angenagelt wurde. Das Turiner Grabtuch zeigte aber erstaunlicherweise, dass die Wunde am Handwurzelknochen durchschlagen wurde, dass hier der Nagel ins Holz getrieben wurde. Verschiedene Versuche und Überlegungen wurden unternommen, dies zu erklären. Aber es wurde sehr schnell deutlich, dass wenn man einen Nagel durch die Handfläche bohrte, der Leib, die Haut, das Gewebe, das Gewicht des Körpers nicht tragen konnte. Um die Nägel durch das Handgelenk zu schlagen, musste ein anatomisch funktionaler Ansatz vorhanden sein. Der Punkt, wo die Nägel eingeschlagen wurden, musste dort liegen, wo die beiden großen Knochen des Unterarms, Elle und Speiche, aufeinandertreffen und eine solide Knochenbrücke bilden. Die römischen Henker hatten also mit den Jahren die Erfahrung gemacht, dass dieser Knochen stark genug war, nicht nur das Gewicht des Körpers auszuhalten, sondern auch noch die entsetzliche Prozedur, wenn der Kreuzesbalken mit dem daranhängenden Körper aufgerichtet und am Kreuzesstamm befestigt wurde. Erst dann wurden auch die Füße festgenagelt. Der Punkt, an welchem die römischen Henker die Nägel einzuschlagen pflegten, war lange Gegenstand von verschiedenen theoretischen Diskussionen. Auf Aramäisch heißt Hand Yad, und auch das lateinische Manus sind eher unbestimmt und bezeichnen die Handfläche, das Handgelenk und vielleicht noch den ersten Teil des Unterarms. So kam es, dass einzig wegen einer ganz genauen Berücksichtigung der Übersetzung, einer vielleicht zu genauen Berücksichtigung der Übersetzung, ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit, unsere gesamte Malerei vom Mittelalter bis heute die Nägel in der Handfläche zeigen. Zum Hinrichtungsort gelangt, bestand die erste Handlung der Henker darin, den Verurteilten mit den Schultern zum Kreuzesbalken zu Boden zu werfen, um die Hände anzunageln. Der Verurteilte hatte Arme und Handgelenk bereits an den Balken gefesselt und konnte sich nicht wehren. Die angenagelten Arme waren stark gespannt, weil die Aufrichtung des Kreuzes und das Gewicht des Körpers dafür sorgen sollten, dass sie sich ausrenkten. Je nachdem, ob man die Qual des Verurteilten verkürzen oder verlängern wollte, ließ man die Arme gefesselt oder man löste sie. Wenn das Gewicht nicht allein auf den Nagelwunden lastete, trat der Tod langsamer ein. Archäologische Funde lassen den Schluss zu, dass der Kreuzesbalken schnell und fest in gemauerte kleine Schächte gestellt werden konnte, gegebenenfalls mit seitlichen Keilen abgestützt. Das war also der vertikale Balken, an dem dann das Kreuzesholz, das jeder Verurteilte auf dem Rücken trug, hochgezogen wurde, ähnlich wie ein Segel am Mast eines Schiffes. Viel hing dann davon ab, wie die Füße befestigt wurden. Eine erste Variante bestand darin, den Körper mit ausgestreckten Beinen weit nach unten zu ziehen und die Hände bis oberhalb des Kopfes zu strecken. Dies hatte einen schnellen Tod zur Folge, hervorgerufen durch Atemnot, Sauerstoffmangel und schließliches Ersticken. Eine andere Variante war es, die Füße auf eine Stütze zu nageln, worauf der Gekreuzigte stehen konnte. Manchmal gab es sogar eine Art Sitzholz. In einem solchen Fall trat der Tod langsamer ein, als Folge des Traumata, des Schocks, des zusammenbrechenden Kreislaufs. Die dritte Variante war die Kreuzigung ohne Stütze, mit abgebogenen Beinen, die Fußsohlen gegen das Holz. Allerdings mussten zu dieser Methode die Beine so gekrümmt werden, dass sie zwischen Hüfte und Fußgelenk einen stumpfen Winkel bildeten. Als man die Abbildung der Füße auf dem Turiner Grabtuch untersuchte, stellte man fest, dass auf dem Rücken des linken Fußes das Blut direkt abgelaufen war, ohne verwischt zu werden, während man am rechten Fuß einen großen und verwischten Fleck sah. Ein einziger Nagel hatte also beide Füße festgehalten, wobei der linke heftig verdreht auf dem rechten auflag. Im Oktober 1978 kam es in Turin zu der sensationellen Entdeckung der Verletzung am Unterarm, die Entdeckung der Wunde am Fuß hinzu. Es war ein klaffendes Loch und es hatte die gleichen Ausmaße wie an der Handfläche, 1 Zentimeter Seitenlänge. Doch darüber sah man den Abdruck des vom Gewicht des Körpers zerrissenen Fleisches. Nichts von einem Seil, durch das der Körper gehalten wurde. Für die Kreuzigung auf Golgotha wählte der unbarmherzige Pilatus die Crux Sublimis, das hohe, von weitem sichtbare Kreuz, denn es diente für eine Hinrichtung, der man große Bedeutung beimaß. Wegen der Höhe musste auch der Legionär, als der sterbende Jesus ausrief, mich dürstet, um an die Lippen des Verurteilten zu gelangen, den Essigschwamm an der Spitze eines Stocks befestigen. Gütiger Vater, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seele ein.
Hier ist die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Er hat unsere Leiden auf sich genommen. Unter diesem Motto aus Matthäus 8, Vers 17 hören Sie weiter Betrachtungen zum Turiner Grabtuch von Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen.
In den meisten Fällen trat der Tod am Kreuz jedoch nicht aufgrund der Schmerzen ein, sondern es war ein Erstickungstod. Trotz der großen Qual, der Geißelung, des Weges zum Kreuzigungsort, schließlich der Annagelung, unter all diesen Leiden, die führten nicht direkt und sollten nicht direkt zum Tod führen, sondern er trat nach und nach durch Erschöpfung und Ersticken ein. Und doch wissen wir von einigen Zeugen, Origenes beschreibt dies, dass auch ein Gekreuzigter manchmal zu langsam starb. Manche Verurteilten, die nur angebunden und nicht angenagelt worden waren, überlebten bis zu 10 Tagen und wurden mit Stockschlägen getötet. Wenn man den Tod nun beschleunigen wollte, war der gewöhnliche Eingriff mitleidlos wie alle Phasen dieses Rituals, die Beine im unteren Drittel mit heftigen Keulenschlägen zu zerbrechen. Dieses Brechen der Schienbeine unterbrach den Mechanismus, den ein Gekreuzigter in Todesangst hatte, nämlich sich immer wieder aufzurichten und kurz nach Luft zu schnappen. Indem dies nicht mehr möglich war, erstickte er augenblicklich. Bei Jesus war dies nicht der Fall. Das Turiner Grabtuch zeigt keine Kennzeichen von gebrochenen Beinen an. Stattdessen zeigt es eine berühmte Wunde, 4,5 Zentimeter lang, klar abgegrenzt, mit nach außen gekehrten Rändern und ohne Elastizität, eine Leichenwunde. Man kann sie auf der rechten Hälfte des Brustkorbs sehen, zwischen der 5. und der 6. Rippe. An dieser Wunde kann man eindeutig erkennen, dass sie von einer Klinge in Form einer Lanze verursacht wurde. Im römischen Verfahren gab es diese schnelle Möglichkeit, dem Verurteilten den Gnadenstoß zu geben oder seinen Tod festzustellen, mit einer Lanze den Brustkorb zu durchstechen und bis zum Herz vorzustoßen. Diese letzte Kontrolle, diese letzte Maßnahme stand dem Centurio zu, der die Henker kommandierte. Als gut trainierter Kämpfer konnte er mit der Lanze so umgehen, dass er diesen lebenswichtigen Punkt auch traf. Wegen dieser Rolle im Hinrichtungsprozess nannte man ihn den Exactor Mortis, den Vollstrecker des Todes. Johannes beschreibt dies in seiner Beschreibung. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Das Turiner Grabtuch gibt uns nicht nur Zeugnisse über das Leiden des Herrn, es gibt auch Zeugnisse über die Art und Weise der Grablegung, der Bestattung. Auch hier hilft uns zur tieferen Erkenntnis der biblische Text. Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttags der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Im ersten Jahrhundert zur Zeit Neros hatte der Arzt Pedanius Dioskurides seine Abhandlung Materia Medica geschrieben. Hier berichtete er über bewahrende und fäulnisverhinderte Aromastoffe und empfahl Aloe und Myrrhe, genau die beiden Stoffe, die Johannes in seinem Evangelium auch beschreibt. Diese beiden Stoffe finden mehrmals in historischen Dokumenten Erwähnung. Unter anderem auch bei Aetius, einem Arzt und Chemiker. Aufgrund einer langen Erfahrung hatte er 1 Pfund Myrrhe und Aloe als für den Zweck ausreichend empfohlen, einen Leichnam zu konservieren. Auch der Körper des Kaisers Justinian, der zwischen diesen alten Aromastoffen bestattet worden war, wurde nach 600 Jahren aus seinem Grab gerissen. Und der Leichnam zeigte sich den Plünderern in seinen Kleidern aus Gold nahezu unversehrt. Die Aloe Soctorina, die damals aus Arabien importiert wurde, war der Aloe vulgaris ähnlich, die heute auf Sizilien natürlich wächst und möglicherweise von den Arabern eingeführt wurde. Der Saft ihrer Blätter, der in der Sonne in einem langwierigen, sorgfältigen und kostspieligen Verfahren getrocknet wurde, produzierte die leuchtende Aloe von hochgeschätzter Qualität, die in der Antike bevorzugt zu rituellen Zwecken Verwendung fand. Die Myrrhe kam aus Indien oder von der afrikanischen Küste des Roten Meeres. Man gewann und sammelte das bittere, äußerst wohlriechende Gummiharz, das sehr langsam aus der eingeschnittenen Rinde tropfte. Diese Aromastoffe wurden als sehr feines und gut vermischtes Pulver verkauft. Es wurde verstreut oder in Öllösungen benutzt zum Bestreichen. Beide waren aufgrund des Transports und der Herstellung sehr teuer. Das Grabtuch von Turin aus Leinen enthielt folglich diese Reste von Aromastoffen, die nachzuweisen waren und den Erzählungen des Evangeliums entsprechen. Sie entsprechen außerdem der Bestattungstradition der Antike und der jüdischen Tradition. Josef von Arimathea, wie es Johannes beschreibt, hatte den Leichnam losgekauft. Von Pilatus hatte er ihn erworben und er setzte ihn zusammen mit Nikodemus bei, mit diesen kostbaren Salben. Dies ist zu erklären, da in der jüdischen Tradition die Bestattung des Leichnams, für den aus irgendwelchen Gründen niemand sorgen kann, sei es, dass die Familie arm ist, er keine Angehörigen hat oder fern der Heimat gestorben ist, dann war es die finanzielle und rituelle Pflicht der Gemeinschaft aufzukommen. Es sei denn, dass ein wohlhabendes Mitglied der Gemeinde die Aufgabe gleichsam als verdienstvolles Werk übernimmt. An jenem Freitag im April rief sich Josef von Arimathea diese Verantwortung ins Bewusstsein. Um jeden Preis und mit allem Risiko musste der Leichnam losgekauft werden, an dem wegen der Verurteilung zum Tod und des gewaltsamen Todes mit Blutvergießen die Reinigung nicht ausgeführt werden durfte. Denn Blut gehörte zum Leben dazu, war Bestandteil des Leibes. Normalerweise wurde der Leichnam gewaschen, aber so wären die Wunden nicht im Grabtuch sichtbar gewesen. Wenn jemand auf unvorhergesehene Weise oder durch Mord, durch Unfall zu Tode kam mit Blutvergießen, so durfte das Blut vom Leichnam nicht abgewischt werden. Es wurde Blut der Seele genannt. Die Reinigung durfte nicht vollzogen werden und auch keine Salbungen durften direkt auf den Leib aufgetragen werden. Zu diesem Zweck wurde er in ein Laken gewickelt. Der Körper wird bestattet, ohne dass die blutigen Kleider entfernt werden, wenn er welche trägt. Das Blut ist Teil des Körpers und muss mit ihm begraben werden. Dies zeigt uns also ganz authentisch auch das Grabtuch und es erklärt uns, warum wir in so besonderer Weise die Wunden und die Art und Weise der Passion an diesem Tuch erkennen können. Er wurde eindeutig nicht gewaschen und war unbekleidet, denn er hat Abdrücke und Blut auf dem Leinen hinterlassen und Bart und Haare waren nicht geschnitten. Interessant ist noch, dass bei der jüdischen Begräbnissitte unter dem Leichnam eine Menge Salz in das Grab beigefügt wurde. So wurde der Leichnam wie auf eine Art, auf etwas Weiches gelegt, also nicht direkt auf den blanken Stein der Grabkammer, sondern auf ein Gemisch von Salz und Aromastoffen, wie auf ein Polster. Nur so ist auch erklärlich, dass auch die Unterseite vom Leichnam mit abgedrückt wurde auf dem Tuch. Denn so schmiegt sich das Tuch an alle Stellen des Körpers an, was nicht der Fall gewesen wäre, wenn er auf einer glatten Oberfläche gelegen hätte. Dies ist besonders an den gebeugten Stellen der Fall. Und es sind auch Wunden an Stellen zu sehen, die sonst sehr unzugänglich sind, wie auf der Innenseite des Knöchels oder in den Kniekehlen. Es ist fast alles minutiös erkennbar. Es gäbe hierzu noch viel zu sagen, aber letztendlich können wir das Ausmaß des Leidens und der Passion des Herrn nicht wirklich ergründen. Er selbst muss uns seine Liebe ins Herz geben. Und dies soll in diesen Tagen wirklich geschehen. Gütiger Vater, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seele ein.
Das war unsere heutige Spiritualitätssendung. Ein herzliches Dankeschön an Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Sie hörten Betrachtungen zum Turiner Grabtuch unter dem Motto »Er hat unsere Leiden auf sich genommen«, Matthäus 8, Vers 17. Wenn Sie, liebe Hörer, eine Kopie dieser Sendung bestellen möchten, dann können Sie das tun bei unserem CD-Dienst. Sie erreichen ihn unter der Rufnummer 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Sie können die Sendung auch als Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org herunterladen. Auf Wiedersehen, sagt Oliver Gierens.